Deutschlandfunk. Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Drittes Buch. Erstes Kapitel, in dem Elizabeth durch den Kopf geht, dass es schon etwas hergemacht hätte, Herrin auf Pemberley zu sein, derweil sie mit den Gardners durch das Anwesen von Pemberley geführt wird.
Und der Herr des Hauses ist abwesend?
Ja, das ist er. Aber wir erwarten ihn morgen mit einer großen Gesellschaft von Freunden.
Sieh doch, Elizabeth. Na, gefällt dir dieses Miniaturporträt hier über dem Kaminsims?
Das ist das Bildnis eines jungen Gentlemans, Mr. Wickham, Sohn des Verwalters des verstorbenen Herrn. Er ist jetzt in der Armee, aber ich muss leider sagen, es ist ein rechter Tunichtgut aus ihm geworden. Und das ist mein Herr. Und sehr gut getroffen. Die beiden Bilder entstanden zur gleichen Zeit, vor etwa 8 Jahren.
Ich habe schon oft gehört, dass Ihr Herr ein gut aussehender Mann ist. Ein schönes Gesicht.
Ja. Also, ich kenne keinen, der besser aussieht. Auf diesem Porträt hier sehen Sie Miss Darcy. Es ist entstanden, als sie gerade einmal 8 Jahre alt war.
Und sieht Miss Darcy auch so gut aus wie ihr Bruder?
Oh ja, die schönste junge Dame, die man sich nur vorstellen kann. Und so gebildet. Sie spielt Klavier und singt dazu den ganzen Tag. Im Zimmer nebenan steht ein neues Instrument. Gerade erst für sie eingetroffen. Ein Geschenk von meinem Herrn. Sie kommt morgen mit ihm her.
Hält Ihr Herr sich im Laufe des Jahres oft auf Pemberley auf?
Nicht so oft, wie ich mir wünschen würde, Sir. Aber ich würde sagen, etwa die Hälfte der Zeit verbringt er hier. Und Miss Darcy ist immer den Sommer über da.
Wenn Ihr Herr heiratete, bekämen Sie ihn öfter zu sehen.
Das stimmt, Sir. Aber wer weiß, wann das einmal sein wird. Ich kenne keine, die gut genug für ihn wäre.
Es gereicht ihm gewiss sehr zur Ehre, dass Sie so denken.
Ich sage nichts weiter als die Wahrheit und jeder, der ihn kennt, wird Ihnen das bestätigen. Nie habe ich ein unfreundliches Wort von ihm vernommen und ich kenne ihn nun schon seit seinem 4. Lebensjahr. Manche nennen ihn stolz, aber ich muss sagen, ich habe davon nie etwas an ihm bemerkt. Das kommt nur daher, dass er nicht unablässig redet, so wie andere junge Männer. Dieses Zimmer hier hat Mr. Darcy gerade erst frisch für seine Schwester einrichten lassen, nachdem sie bei ihrem letzten Besuch auf Pemberley eine Vorliebe für diesen Raum geäußert hat.
Nachdem sie alle Teile des Hauses, die für Besucher zur Besichtigung standen, gesehen hatten, kamen sie in die Obhut des Gärtners. Beim Weg über den Rasen hinunter zum Fluss trat auf dem Weg plötzlich der Besitzer selbst hervor. Er kam auf die Gesellschaft zu und sprach Elizabeth zwar vielleicht nicht ganz gefasst, aber mit aller Höflichkeit an. Elizabeth war verblüfft und verwirrt. Nie im Leben hatte sie ihn in seinen Manieren so wenig hochmütig erlebt. Nie hatte er in so sanften Tönen gesprochen.
Ihre Ankunft ist höchst unerwartet. Ihre Haushälterin hatte uns gesagt, dass Sie mit Sicherheit nicht vor morgen eintreffen. Und vor unserem Aufbruch aus Bakewell hatten wir sogar in Erfahrung gebracht, dass Sie in nächster Zeit überhaupt nicht in der Gegend erwartet würden.
Es ist richtig. Aber Geschäfte mit meinem Verwalter haben mich bewogen, meiner Reisegesellschaft um ein paar Stunden vorauszureiten. Die anderen werden morgen früh hier eintreffen und es sind einige darunter, die sich an ihre Bekanntschaft mit Ihnen erinnern werden. Mr. Bingley und seine Schwestern. Und es gibt noch eine weitere Person in dieser Gesellschaft, die gern ihre Bekanntschaft machen möchte. Wollen Sie mir erlauben, oder verlange ich zu viel, Ihnen meine Schwester vorzustellen, solange Sie in Lambton sind?
Ein solches Ansinnen überraschte Elizabeth sehr. Natürlich war ihr sofort klar, dass sollte Miss Darcy tatsächlich den Wunsch hegen, sie kennenzulernen, dies nur auf Veranlassung ihres Bruders so sein konnte. Und dieser Gedanke gefiel ihr. Mein Onkel und meine Tante waren ein wenig abseits stehen geblieben und Mr. Darcy bat um die Ehre, vorgestellt zu werden. Er war überrascht, als er erfuhr, wer sie waren, aber er ging nicht etwa davon, sondern begann eine Unterhaltung mit Mr. Gardner. Als sie an die Kutsche gelangten, trennte man sich unter äußerster Höflichkeit auf beiden Seiten.
Mr. Darcy übertrifft alle Erwartungen. Durch und durch wohlerzogen, höflich und bescheiden.
Ein wenig hochmütig ist das schon, doch man merkt es nur an seiner Haltung und die steht ihm gut. Jetzt kann ich der Haushälterin beipflichten. Manche mögen ihn stolz nennen, doch mir kommt er nicht so vor.
Nie hätte ich gedacht, dass er sich uns gegenüber so beträgt. Es war mehr als nur höflich, es war zuvorkommend. Und für ein solches Zuvorkommen hätte er keinen Anlass gehabt. Schließlich kennt er Elizabeth doch kaum.
Nun, Lizzie, so gut wie Wickham sieht er nicht aus. Oder vielleicht sollte ich sagen, so gut wie Wickham wirkt er nicht. Aber wieso hast du uns erzählt, dass er ein so unangenehmer Mensch sei?
Vielleicht ist er ein wenig launisch mit seiner Höflichkeit. Das findet man bei hohen Herrschaften oft. Deshalb werde ich ihn auch, was das Angeln angeht, nicht beim Wort nehmen. Denn womöglich sieht er es an einem anderen Tag ganz anders und jagt mich fort.
Zweites Kapitel. Eine kleine Auslassung, in der sich Elizabeth ausmalt, dass Mr. Darcy ihr am Tag nach der Ankunft seiner Schwester auf Pemberley einen Besuch abstatten würde. Die Besucher sich aber gleich am nächsten Morgen in Lambton einstellen.
Miss Darcy und ihr Bruder traten ein und die so groß angekündigte Vorstellung wurde vollzogen. Mit Erstaunen sah Elizabeth, dass ihre neue Bekannte mindestens genauso verlegen war wie sie selbst. Und schon ein paar Minuten mit ihr überzeugten sie davon, dass sie nicht stolz, sondern im Gegenteil, einfach nur ausgesprochen schüchtern war. Sie saßen noch nicht lange beisammen. Da kündigte Darcy an, dass auch Bingley kommen und Elizabeth seine Aufwartung machen wolle. Der Ärger, den sie ihm gegenüber empfunden hatte, war schon lange verflogen. Doch hätte sie einen solchen Groll nach wie vor gehegt, so hätte er wohl kaum gegen die ungekünstelte Herzlichkeit Bestand gehabt, mit der Bingley sie von Neuem begrüßte. Elizabeths Besucher blieben über eine halbe Stunde und als sie sich zum Gehen anschickten, bat Mr. Darcy seine Schwester, ihn in dem Wunsch zu unterstützen, die Gardners und Elizabeth vor ihrer Abreise zum Dinner auf Pemberley begrüßen zu dürfen. Miss Darcy kam dieser Bitte bereitwillig nach und man einigte sich auf den übernächsten Tag. Elizabeths Gedanken verweilten an diesem Abend noch mehr bei Pemberley als zuvor. Sie war überzeugt gewesen, dass Mr. Darcy sie fortan als seine ärgste Feindin meiden würde. Aber stattdessen hatte er bei dieser unerwarteten Begegnung alles daran gesetzt, die Bekanntschaft zu bewahren und sie auch noch mit seiner Schwester bekannt machen wollen. Über einen solchen Sinneswandel bei einem derart stolzen Mann konnte Elizabeth nicht einfach nur staunen, sondern sie war ihm dankbar dafür. Konnte es doch nur ein Zeichen von Liebe sein? Und das war ein Gefühl, das sie keineswegs unangenehm fand. Ja, sie fand es sogar fördernswert. Sie achtete Darcy, sie war ihm dankbar und an seinem Wohlergehen war ihr mit Sicherheit gelegen. Die Frage war nur, wie weit sie sich wünschte, dass dieses Wohlergehen von ihrer Person abhing.
Drittes Kapitel. In dem zwei Briefe von Jane eintreffen, sodass die Gardners einen Spaziergang unternehmen, damit Elizabeth sie in Ruhe lesen kann.
Liebste Lizzie, es ist etwas höchst Unerwartetes und Ernstes geschehen. Gestern, um 12 Uhr Mitternacht, kam ein Expressbrief von Colonel Foster und er schreibt darin, dass Lydia mit einem seiner Offiziere nach Schottland durchgebrannt ist. Ich will nicht darum herumreden. Mit Wickham. Stell dir vor, wie bestürzt wir waren. Eine so unvernünftige Bindung. Für beide. Es wird vermutet, dass sie am Samstag gegen Mitternacht fort sind, aber erst gestern Morgen um 8 vermisste man sie. Colonel Forster gibt zu verstehen, dass wir binnen Kurzem mit ihm rechnen können. Ich fürchte, du wirst aus diesem Brief nicht schlau. Ich weiß ja selbst kaum, was ich geschrieben habe. Aber ich muss schließen. Ich kann Mutter nicht lang allein lassen.
Oh, Jane.
Liebste Lizzie, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Eine Ehe zwischen Mr. Wickham und unserer armen Lydia wäre ja schon unvernünftig genug gewesen. Aber jetzt wären wir froh, wenn wir wüssten, dass sie geschlossen ist. Denn es gibt Grund zu der Vermutung, dass die beiden nicht nach Schottland geflohen sind. Gestern kam Colonel Forster. In einer Notiz für Mrs. Forster hatte Lydia ihn zu verstehen gegeben, sie wollten nach Gretna Green. Aber aus einer Bemerkung von Mr. Danny war herauszuhören, dass Wickham nie vorgehabt hatte, dorthin zu reisen und auch nicht Lydia zu heiraten. Colonel Forster ist sofort aufgebrochen, um ihre Fährte zu verfolgen. Er konnte ihnen leicht bis Chepham folgen, aber nicht weiter, denn dort stiegen sie in eine Mietdroschke. Das Einzige, was man danach noch weiß, ist, dass sie in Richtung London weiterfuhren. Unsere arme Mutter ist ernstlich krank. Und was Vater angeht, in meinem ganzen Leben habe ich ihn nicht so betroffen gesehen. So wie die Umstände sind, kann ich nicht anders, als euch alle drei zu bitten, so schnell wie möglich herzukommen. Ich kenne unseren lieben Onkel und unsere liebe Tante so gut, dass ich keine Hemmung bei dieser Bitte habe. Und vom Ersten will ich sogar noch mehr erbitten. Vater will jetzt gleich nach London aufbrechen und versuchen, sie zu finden. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie er das anstellen will. Aber verzweifelt wie er ist, wird er nicht unbedingt zu den besten und ungefährlichsten Mitteln greifen. In einer solchen Notlage wären Rat und Hilfe unseres Onkels die Rettung für uns. Er wird sofort verstehen, wie mir zumute ist. Und ich verlasse mich auf seine Güte.
Ich darf keine Sekunde verlieren. Oh, Mr. Darcy. Ich bitte um Verzeihung, aber ich kann nicht bei Ihnen bleiben. Ich muss sofort Mr. Gardner finden, in einer Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet. Nicht einen Augenblick darf ich verlieren.
Oh, um Himmels Willen. Ich will Sie keine Minute aufhalten, aber lassen Sie mich oder den Diener nach Mr. und Mrs. Gardner suchen. Sie sind nicht in der Verfassung, Sie können es nicht selbst tun.
Ja, Sie haben recht.
Miss Bennet? Sie wünschen?
Bitte holen Sie auf der Stelle Mr. und Mrs. Gardner zurück.
Gibt es nichts, das Ihnen Linderung verschaffen könnte? Ein Glas Wein. Soll ich ein Glas Wein für Sie besorgen? Sie sehen sehr elend aus.
Nein, ich danke Ihnen. Mir fehlt nichts, mir geht es gut. Ich bin nur durcheinander wegen... Ich habe gerade einen Brief von Jane erhalten mit einer schrecklichen Nachricht. Ich kann es Ihnen getrost erzählen. Bald weiß es alle Welt. Meine jüngste Schwester hat uns allen übel mitgespielt. Sie ist davongelaufen. Sie hat sich in die Hände von Mr. Wickham gegeben. Sie sind zusammen aus Brighton fort. Sie kennen ihn gut genug. Sie können sich den Rest zusammenreimen. Sie hat kein Geld, keine Verbindungen, nichts, weswegen er es für nötig hielt. Sie ist verloren. Für alle Zeit.
Oh, ich bin bestürzt. Ich bin bestürzt und schockiert. Aber ist es sicher? Haben Sie Gewissheit?
Oh ja. Gemeinsam sind sie am Sonntagabend aus Brighton aufgebrochen und man kann ihre Spur bis kurz vor London verfolgen, doch nicht weiter.
Und was hat man versucht, um sie zu finden?
Mein Vater ist nach London gefahren und Jane bittet in ihrem Brief meinen Onkel dringend um Hilfe. Aber man kann nichts mehr tun. Wie soll man so einem Mann beikommen? Ich habe nicht die kleinste Hoffnung mehr. Und das, wo mir die Augen geöffnet waren, wo ich wusste, wie er war. Was für ein schrecklicher Fehler.
Ich fürchte, Sie warten schon lange darauf, dass ich gehe. Und ich habe ja auch nichts, womit ich mein Bleiben rechtfertigen könnte. Nichts außer aufrichtiger, doch nutzloser Sorge um Sie. Ich wünschte, ich hätte etwas, das ich tun oder sagen könnte. Etwas, das Ihnen Trost in einer solchen Not wäre. Ich fürchte, diese unglückliche Angelegenheit wird meine Schwester um das Vergnügen bringen, Sie heute auf Pemberley zu sehen.
Oh, ja. Bitte seien Sie so freundlich und entschuldigen Sie uns bei Miss Darcy. Sagen Sie, dringende Geschäfte hätten uns sofort nach Hause gerufen. Verbergen Sie die traurige Wahrheit, solange es geht. Lange kann es ja nicht sein.
Viertes Kapitel. Indem sich Elizabeth, schneller als sie nach den entsetzlichen Ereignissen des Vormittags erwartet hätte, in der Kutsche auf dem Weg nach Longbourn wiederfindet.
Ich habe es mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen, Elizabeth. Das scheint mir so durch und durch unwahrscheinlich, dass ein junger Mann sich mit solchem Ansinnen einem Mädchen nähert, das keineswegs schutzlos und ohne Freunde dasteht und das dazu noch im Hause seines Obersten wohnt. Konnte er denn glauben, ihre Freunde würden ihn nicht zur Rechenschaft ziehen? Konnte er glauben, er könnte ins Regiment zurück, nachdem er Colonel Forster dermaßen brüskiert hatte? Die Versuchung steht in keinem Verhältnis zum Risiko.
Meinst du wirklich? Aber warum sind sie dann nicht nach Schottland gefahren?
Vielleicht wollten sie einfach nur untertauchen. Allzu viel Geld dürften die beiden nicht haben. Und es könnte ihnen aufgegangen sein, dass sie in London billiger heiraten können als in Schottland. Denn auch nicht so schnell.
Aber wozu dann die ganze Geheimnistuerei? Warum in aller Heimlichkeit heiraten? Jane schreibt, sogar sein bester Freund war überzeugt, dass er nie vorhatte, Lydia zu heiraten. Wickham wird nie eine Frau heiraten, die nicht wenigstens ein bisschen Geld hat. Das kann er sich nicht leisten.
Aber glaubst du denn, Lydia ist so blind vor Liebe, dass er sich überreden ließe, ohne Heirat mit ihm zusammenzuleben?
Allem Anschein nach ja. Und es ist wirklich entsetzlich, dass man die Tugend und den Anstand der eigenen Schwester in einer solchen Frage in Zweifel ziehen muss.
Sie reisten so schnell sie konnten und trafen am nächsten Tag zur Essenszeit bei uns in Longbourn ein. Jane lief den Gardeners entgegen, hieß sie willkommen und bedankte sich, teils lächelnd, teils unter Tränen. Unsere Mutter, in deren Zimmer sie sich alle begaben, empfing sie, wie erwartet, mit Wehklagen.
Wenn ich mich hätte durchsetzen können und mit der ganzen Familie nach Brighton gefahren wäre, dann wäre so etwas nicht passiert. Aber die arme kleine Lydia hatte ja niemanden, der sich um sie kümmerte. Wie konnten die Fosters sie nur aus den Augen lassen? Das arme Kind. Und jetzt ist auch noch Mr. Bennet fort und wird sich mit Wickham duellieren, sobald er ihn findet. Und dabei wird er ganz bestimmt umkommen. Und was soll dann aus uns allen werden? Die Collins setzen uns vor die Tür, bevor er unter der Erde ist. Und wenn du dann nicht für uns sorgst, lieber Bruder, dann weiß ich nicht, was wir tun.
Mach dir keine unnötigen Sorgen. Solange wir nicht mit Bestimmtheit wissen, dass sie nicht verheiratet sind und auch nicht die Absicht haben zu heiraten, sollten wir die Sache nicht als verloren ansehen. Sobald ich in London bin, gehe ich zu meinem Schwager und dann können wir in Ruhe überlegen, was zu tun ist.
Ach, lieber Bruder, das ist genau, was ich mir am meisten wünsche. Und sobald du in London bist, musst du sie unbedingt finden. Und wenn sie noch nicht geheiratet haben, dann sorge dafür, dass sie es tun. Und sage ihnen, sie sollen nicht auf das Brautkleid warten. Wenn sie erst einmal verheiratet sind, kann Lydia so viel Geld für Kleider haben, wie sie will. Und pass vor allen Dingen auf, dass Mr. Bennet sich nicht duelliert. Und richte meiner kleinen Lydia aus, sie soll keine Kleider bestellen, bevor sie mit mir gesprochen hat. Denn sie weiß nicht, wo die besten Läden sind. Ach, Bruder, du bist so gut zu mir. Ich weiß, du wirst alles zu einem guten Ende bringen.
Fünftes Kapitel. Indem die beiden älteren Bennet-Schwestern es einrichten können, endlich eine halbe Stunde lang miteinander allein zu sein.
Du musst mir alles ganz genau erzählen. Was hat Colonel Foster gesagt? Mrs. Foster und er müssen sie doch häufig zusammen gesehen haben.
Colonel Foster hat tatsächlich zugegeben, dass er bisweilen den Eindruck hatte, die beiden seien ineinander verliebt. Vor allem Lydia in Wickham. Aber er habe keinen Grund zur Besorgnis darin gesehen.
Und Mr. Danny war tatsächlich sicher, dass Wickham nicht vorhatte, Lydia zu heiraten.
Ja, aber als er von Colonel Foster befragt wurde, behauptete er, er habe nichts gewusst. Und hat auch nicht noch einmal gesagt, eine Heirat sei nie geplant gewesen. Und das lässt mich hoffen, dass man ihn zuvor womöglich missverstanden hat.
Hattest du den Eindruck, dass Colonel Foster schlecht von Wickham denkt? Kennt er seinen wahren Charakter?
Mir ist aufgefallen, dass er nicht mehr so gut auf Wickham zu sprechen war wie früher. Er beschrieb ihn als leichtsinnig und verschwenderisch. Und seit dieser traurigen Geschichte heißt es, er habe in Meryton hohe Schulden hinterlassen. Ich hoffe, das ist nicht wahr.
Kannte Colonel Foster die Einzelheiten von Lydias Brief an seine Frau?
Er hat ihn mitgebracht, damit wir ihn selbst lesen können. Hier. Meine liebe Harriet, du wirst lachen, wenn du hörst, wo ich stecke. Und ich muss selber lachen bei dem Gedanken an eure Überraschung, wenn ihr morgen früh merkt, dass ich nicht mehr da bin. Ich fahre nach Gretna Green. Und wenn ihr nicht erratet, mit wem, dann seid ihr schwer von Begriff. Denn auf der ganzen Welt liebe ich nur einen einzigen Mann. Und der ist ein Engel. Ohne ihn kann ich nicht glücklich werden. Also macht euch keine Sorgen, wenn ich mit ihm ausreise. In Longbourn müsst ihr nicht Bescheid sagen, dass ich fort bin, wenn ihr nicht wollt. Dann wird die Überraschung umso größer, wenn ich meiner Familie als Lydia Wickham schreibe. Was für ein Spaß. Ich kann vor lauter Lachen kaum schreiben. Meine Kleider lasse ich abholen, sobald ich in Longbourn bin, aber ich wäre dir dankbar, wenn du Sally bitten könntest, einen großen Riss in mein Musselinkleid zu flicken, bevor alles wieder eingepackt wird. Leb wohl. Grüße, Colonel Foster. Ich hoffe, ihr trinkt auf unser Wohl. Deine treue Freundin, Lydia Bennet.
Wie kann man in so einem Augenblick einen derartigen Brief schreiben? Aber es zeigt immerhin, dass es ihr ernst war mit dem Ziel ihrer Reise. Ach, Jane, wäre ich doch nur bei dir gewesen. All die Sorgen und Ängste hast du allein tragen müssen.
Sechstes Kapitel. Indem Mrs. Gardner noch ein paar Tage in Hertfordshire bleibt, um ihren Nichten beizustehen. Derweil Mr. Gardner sich auf den Weg nach London macht und zugleich nach seiner Ankunft einen Brief aufsetzt.
Ich habe meinen Schwager aufgesucht und ihn überredet, bei mir in der Gracechurch Street zu wohnen. Er ist bereits in Epsom und Clapham gewesen, hat jedoch nichts Nützliches in Erfahrung bringen können. Ich habe jetzt an Colonel Forster geschrieben und ihn gebeten, wenn möglich, von den Vertrauten des jungen Mannes im Regiment herauszufinden, ob es Freunde oder Verwandte von Wickham gibt, die vielleicht wissen, in welchem Teil der Stadt er sich jetzt versteckt hält.
Derzeit haben wir nichts, woran wir uns halten können. Ich denke, ich kann darauf vertrauen, dass Colonel Forster alles in seinen Kräften Stehende tun wird, um uns eine solche Information zu verschaffen.
Jeder Tag in Longbourn war nun ein Tag banger Erwartung, wenn die Ankunft der Post bevorstand. Alle Ungeduld des Vormittags konzentrierte sich auf die erhofften Briefe. Doch bevor wir wieder von Mr. Gardner hörten, traf für unseren Vater ein Brief aus einem ganz anderen Winkel der Welt ein, nämlich von Mr. Collins.
Mein werter Herr, ich fühle mich durch unsere Verwandtschaft und meine Stellung im Leben aufgerufen, Ihnen zu dem schweren Schicksalsschlag, welcher Sie heimgesucht hat und von welchem wir gestern durch ein Schreiben aus Hertfordshire Kenntnis erhielten, mein Beileid auszusprechen. Ich will nichts unangeführt lassen, was Ihnen bei einem solchen Unglück ein Trost sein oder Ihnen Erleichterung in einer Lage verschaffen könnte, welche für ein Elternherz die schlimmste, nur vorstellbare sein muss. Der Tod Ihrer Tochter wäre ein Segen im Vergleich hierzu gewesen. Sie sind zutiefst zu bedauern. Und in dieser Ansicht pflichtet mir nicht nur Mrs. Collins bei, sondern ebenso Lady Catherine und ihre Tochter, welch beiden ich den Vorfall berichtet habe. Sie stimmen mit mir in der Befürchtung überein, dass dieser Fehltritt der einen Tochter dem Glück aller anderen zum Schaden gereichen wird. Denn wer, wie Lady Catherine zu fragen geruhte, wird sich mit einer solchen Familie jetzt noch einlassen? Lassen Sie mich Ihnen, mein werter Herr, also raten, sich damit abzufinden, so gut Sie können. Verstoßen Sie Ihr unwürdiges Kind für immer aus Ihrem Herzen und lassen Sie es die Früchte seiner abscheulichen Verfehlung ernten.
Unser Onkel schrieb erst wieder, als er Nachricht von Colonel Forster hatte. Es gab niemanden, von dem Auskunft über Wickhams Verbleib zu erhoffen war. Und abgesehen von seiner Furcht vor der Entdeckung durch Lydias Familie, war der zerrüttete Zustand seiner Finanzen Grund genug für ihn, das Tageslicht zu scheuen. Denn inzwischen war bekannt geworden, dass Wickham in Brighton Spielschulden in beträchtlicher Höhe hinterlassen hatte. Bei den Geschäftsleuten der Stadt stand er tief in der Kreide. Und noch größer waren seine Ehrenschulden. Des Weiteren stand in dem Brief, wir könnten am folgenden Tag mit Vaters Rückkehr rechnen. Da unsere Tante allmählich wieder nach Hause wollte, wurde beschlossen, dass sie zur gleichen Zeit nach London fahren sollten, zu der Vater von dort zurückkehrte.
Was du alles durchgemacht haben musst, Vater.
Sprich mir nicht davon, Lissy. Es ist alles meine eigene Schuld. Lass mich dies einmal im Leben spüren, wie vieles man mir zum Vorwurf machen muss. Ich brauche nicht zu befürchten, dass mein Gefühl der Schuld mich überwältigt. Es wird schnell genug wieder verschwunden sein.
Meinst du, sie sind noch in London?
Ja, ich denke schon. Wo sonst könnten sie sich so gut verstecken? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie eine ganze Weile dort bleiben.
Mutter verlangt nach einem Tee. Sie ist außerstande, heute herunterzukommen.
Was für ein Schauspiel. Ja, das macht etwas her. Welche Eleganz verleiht es doch dem Unglück. Morgen mache ich es genauso. Ich setze mich in Schlafmütze und Hausrock in meine Bibliothek und mache so viele Umstände, wie ich nur kann.
Siebtes Kapitel. Indem Mr. Bennet einen Eilbrief von Mr. Gardner erhält, und sich nach dessen Lektüre ins nahegelegene Wäldchen zurückzieht.
Was gibt es Neues, Papa?
Hast du Nachricht von unserem Onkel?
Ja, ich habe gerade einen Expressbrief von ihm bekommen.
Sind das gute oder schlechte Nachrichten?
Ja, was wären schon für gute zu erwarten? Aber vielleicht willst du ihn ja selbst lesen. Lies ihn laut. Ich weiß ja kaum, was er mir sagen will.
Mein lieber Schwager, endlich kann ich dir Nachricht über meine Nichte senden. Durch einen glücklichen Umstand habe ich erfahren, in welchem Viertel von London sie sich aufhielten. Verheiratet sind sie nicht. Und soweit ich sehe, hatten sie auch nicht die Absicht zu heiraten. Wenn du allerdings bereit bist, die Verpflichtung zu erfüllen, die ich mir in deinem Namen auszuhandeln erlaubt habe, dann wird es, hoffe ich, bis zur Heirat nicht mehr lang sein. Du brauchst nichts weiter zu tun, als deiner Tochter vertraglich zuzusichern, dass sie ihren vollen Anteil an den 5.000 Pfund erhält, die nach deinem und meiner Schwester Ableben den Kindern vermacht sind. Und darüber hinaus musst du eine Vereinbarung treffen, sie, solange du lebst, mit 100 Pfund im Jahr auszustatten. Ich schicke dir dies per Eilboten, damit keine Zeit verloren geht und der Bote deine Antwort gleich mit zurücknehmen kann. Den Bedingungen kannst du entnehmen, dass Mr. Wickhams Lage nicht so verzweifelt sein kann, wie wir alle glaubten. Und zu meiner Freude kann ich sagen, dass sogar noch ein wenig Geld übrig bleibt, wenn all seine Schulden bezahlt sind. Wenn du mir, und ich gehe davon aus, dass du dies tun wirst, Vollmacht erteilst, in der ganzen Angelegenheit in deinem Namen zu handeln, werde ich sofort einen formellen Vertrag aufsetzen lassen. Wir halten es für das Beste, wenn unsere Nichte vom hiesigen Haus aus heiratet. Und ich hoffe, du bist einverstanden. Sie trifft im Laufe des Tages hier ein. Ich schreibe wieder, sobald sich etwas Neues ergibt, dein Edward Gardner.
Ist das die Möglichkeit? Kann es wirklich sein, dass er sie heiratet?
Also ist Wickham doch kein solcher Schurke, wie wir gedacht haben. Mein lieber Vater, mein Glückwunsch dazu.
Oh, und darf ich fragen, die Bedingungen, ich nehme an, sie müssen akzeptiert werden?
Akzeptiert? Mich beschämt, dass er so wenig verlangt. Hm? Zwei Dinge gibt es, die ich wirklich gern wüsste. Das eine wäre, wie viel euer Onkel ihm wohl bezahlt hat, um es so zu regeln, und das andere, wie ich ihm das je zurückzahlen soll.
Bezahlt? Unser Onkel? Wie meinst du das?
Was ich meine ist, dass kein Mann, wenn er bei Verstand ist, Lydia auf eine so geringe Verlockung hin heiraten würde.
Du hast recht. Seine Schulden bezahlt und es bleibt noch etwas übrig. Das kann nur das Werk unseres Onkels sein. Was für ein großzügiger, guter Mann. Ich fürchte, er hat sich selbst in Schwierigkeiten gebracht. Mit einem kleinen Betrag war das sicher nicht getan.
Nein. Wickham ist ein Dummkopf, wenn er sie für weniger als 10.000 Pfund nimmt. So schlecht will ich nicht von ihm denken, gerade jetzt, wo wir verwandt sind.
10.000 Pfund, gütiger Himmel. Wie soll man auch nur die Hälfte einer solchen Summe zurückzahlen?
Achtes Kapitel. In dem Mrs. Bennets Gedanken und Worte um all das kreisen, was zu einer eleganten Eheschließung dazugehört. Feine Musselinstoffe, neue Kutschen, Scharen von Dienern und der Suche nach einem passenden Wohnsitz für ihre Tochter.
Hyde Park käme als Wohnsitz vielleicht in Frage. Allerdings müssten die Goldings erst ausziehen. Oder das Herrenhaus in Stoke, wenn der Salon nicht so klein wäre. Aber der Weg bis nach Ashworth ist viel zu weit. 10 Meilen Entfernung zwischen mir und meiner Tochter, das könnte ich nicht ertragen.
Ja.
Und im Purvis Lodge ist das Dachgeschoss grauenvoll.
Mrs. Bennet, bevor du eins dieser Häuser oder womöglich sogar alle zusammen für deinen Schwiegersohn und deine Tochter mietest, möchte ich eins klarstellen. Ein Haus in dieser Gegend werden die beiden niemals betreten. Ich werde ihre Schamlosigkeit nicht dadurch belohnen, dass ich sie in Longbourn willkommen heiße. Zudem gedenke ich auch nicht einen einzigen Penny für Lydias neue Kleider aufzuwenden. Sie hat keinerlei Zeichen der Zuneigung bei diesem Anlass von mir zu erwarten.
Unser Onkel antwortete schon bald auf Vaters Bestätigung. Er wolle alles in seiner Macht Stehende für das Wohl seiner Familie tun und beschwor ihn abschließend, das Thema fortan nicht mehr zur Sprache zu bringen. Hauptzweck seines Briefes war es, uns zu informieren, dass Wickham beschlossen hatte, aus der Miliz auszuscheiden.
Mr. Wickham will stattdessen in den regulären Militärdienst eintreten und unter seinen alten Freunden gibt es noch einige, die bereit und in der Lage sind, sein Fortkommen in der Armee zu fördern. Ihm wurde eine Fähnrichstelle versprochen. Das Regiment liegt derzeit im Norden des Landes, erfreulich weit von unserem Teil des Königreiches entfernt. Wickham ist guten Willens. Und ich hoffe, in einer neuen Umgebung, in der sie beide noch einen Ruf zu verlieren haben, werden sie umsichtiger sein. Ich habe an Colonel Forster geschrieben und ihn gebeten, Wickhams zahlreichen Gläubigern in und um Brighton zu versichern, dass seine Schulden baldigst beglichen werden und mich selbst als Bürgen dafür benannt. Dich möchte ich bitten, seinen Gläubigern in Meriden eine ebensolche Versicherung zu geben. Von Mrs. Gardiner höre ich, dass meine Nichte darauf brennt, euch alle wiederzusehen, bevor sie in den Norden aufbricht. Sie ist wohlauf und möchte sich dir und ihrer Mutter pflichtschuldig empfehlen.
Neuntes Kapitel. In dem die beiden frisch Vermählten in Longbourn eintreffen, um sich gratulieren zu lassen, und die Braut und ihre Mutter um die Wette schnattern.
Nun, Mama, wie findest du meinen Ehemann? Ist er nicht ein charmanter Mann? Ich bin sicher, meine sämtlichen Schwestern beneiden mich. Ich hoffe, sie haben nur halb so viel Glück wie ich. Sie sollten alle nach Brighton fahren. Das ist der Ort, wo man einen Mann findet. Ach, was für ein Jammer, Mama, dass wir nicht alle hingefahren sind.
Da hast du recht. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann wären wir das. Aber meine liebe Lydia, es gefällt mir gar nicht, dass du so weit fortziehen willst. Muss das wirklich sein?
Ach, lieber Himmel, da ist doch nichts dabei. Mir wird es bestimmt gefallen. Ihr müsst alle kommen und uns besuchen. Wir bleiben den ganzen Winter in Newcastle und bestimmt gibt es da auch Bälle.
Nichts würde ich lieber tun.
Und wenn ihr wieder abreist, lasst ihr ein oder zwei von meinen Schwestern bei mir. Und bestimmt habe ich Ehemänner für sie, bevor der Winter um ist.
Lydia und ihr Ehemann sollten höchstens 10 Tage in Longbourn bleiben. Denn Mr. Wickham musste sich binnen 14 Tagen bei seinem neuen Regiment eingefunden haben. Niemand außer Mutter bedauerte, dass der Aufenthalt so kurz war.
Lizzie, du warst nicht dabei, als ich Mama und den anderen von meiner Hochzeit berichtet habe. Willst du denn gar nicht wissen, wie es vonstatten ging?
Eigentlich nicht. Oh. Ich finde, über das Thema kann man gar nicht wenig genug sagen.
Aber ich muss dir erzählen, wie es war. Die Trauung fand in St. Clements statt. Und es war abgemacht, dass wir alle um 11 Uhr da sein sollten. Onkel und Tante und ich sollten zusammen hinfahren und die anderen an der Kirche auf uns warten. Also, der Montagmorgen kam und, oh Gott, ich war so aufgeregt. Um 10 Uhr gab es Frühstück wie jeden Tag und ich dachte wirklich, das geht nie zu Ende. Ja, und gerade als die Kutsche vorfuhr, wurde der Onkel wegen irgendetwas Geschäftlichem zu diesem grässlichen Mr. Stone gerufen. Und wenn die zwei einmal zusammensitzen, dann ist kein Ende abzusehen. Und ich begann es dermaßen mit der Angst zu tun, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich noch machen sollte. Denn der Onkel sollte ja Brautvater sein. Und wenn wir den Zeitpunkt verpassten, würde es den ganzen Tag keine Hochzeit geben. Aber zum Glück kam er nach 10 Minuten zurück. Und dann fuhren wir alle los. Oh. Ja. Allerdings habe ich mir später überlegt, wenn er wirklich nicht mitgekonnt hätte, hätten wir trotzdem Hochzeit halten können. Dann hätte Mr. Darcy mich zum Altar geführt.
Mr. Darcy?
Oh ja, der sollte mit Mr. Wickham kommen. Aber, oh liebe Güte, das hatte ich ganz vergessen. Davon sollte ich ja gar kein Wort verraten. Ich habe es Ihnen so fest versprochen, das muss ein großes Geheimnis bleiben.
Zehntes Kapitel, in dem Elizabeth ihre Tante in einem Brief um Erklärung für Lydias unbedachte Äußerung bittet und sich zur Lektüre von Mrs. Gardners Antwortschreiben auf die Bank ins nahe Wäldchen zurückzieht.
Meine liebe Nichte, soeben habe ich deinen Brief erhalten und ich muss sagen, deine Bitte hat mich überrascht. Aber wenn du wirklich nichts damit zu tun hast und von nichts weißt, muss ich es dir erzählen. Am selben Tag, an dem ich aus Longbourn zurückkehrte, hatte dein Onkel höchst unerwarteten Besuch. Mr. Darcy erschien und redete mit ihm mehrere Stunden lang hinter verschlossenen Türen. Mr. Darcy berichtete, er habe deine Schwester und Mr. Wickham ausfindig gemacht und mit ihnen gesprochen. Als Beweggrund gab er an, es sei seine Schuld, dass Wickhams schlechter Charakter nicht so gut bekannt gewesen sei. Es gibt offenbar eine Dame, eine gewisse Mrs. Young, die vor einiger Zeit Miss Darcys Gouvernante war und wegen einer Verfehlung entlassen wurde. Mr. Darcy wusste, dass diese Mrs. Young eine gute Bekannte von Wickham war. Und tatsächlich war er bei seiner Ankunft in London zu ihr gekommen. Er suchte Wickham auf und bestand darauf, Lydia zu sehen. Zunächst berichtete er, habe er sie nur dazu bewegen wollen, ihre kompromittierende Lage aufzugeben und zu ihren Freunden zurückzukehren. Aber Lydia hatte nicht die Absicht, Wickham zu verlassen. Sie war überzeugt, dass er sie heiraten würde, und wann genau, das war ihr nicht wichtig. Nun, wenn sie so dachte, konnte es, schloss er, nur noch eine einzige Lösung geben. Die beiden mussten so schnell wie möglich heiraten, auch wenn dies niemals Wickhams Absicht gewesen war. Wickham hatte ihm gestanden, dass er wegen der Last seiner Ehrenschulden aus dem Regiment habe fliehen müssen. Aber er wisse nicht, wohin und wovon er leben solle. Unter solchen Umständen konnte man sich allerdings vorstellen, dass er einer unmittelbaren finanziellen Erleichterung nicht abgeneigt sein würde. Als zwischen den beiden alles geregelt war, musste Mr. Darcy als nächstes deinen Onkel davon in Kenntnis setzen. Und wie gesagt, sie hatten eine Menge zu bereden. Aber unser Besucher war sehr eigensinnig. Ich glaube, Lissy, am Ende stellt sich Eigensinn noch als der wahre Fehler seines Charakters heraus. Alles, was getan werden musste, wollte er selbst erledigen. Und dein Onkel war gezwungen, den Wohltäter lediglich zu spielen, was ihm schwer gegen den Strich ging. Aber dein Onkel hätte niemals nachgegeben, wären wir nicht davon ausgegangen, dass Mr. Darcy an dieser ganzen Sache noch ein weiteres Interesse hatte. Wirst du mir sehr böse sein, meine liebe Lissy, wenn ich diese Gelegenheit nutze und dir sage, wie sehr er mir gefällt? Alles, was ihm fehlt, ist ein wenig mehr Lebendigkeit. Und das kann seine Frau ihm beibringen, wenn er seine Wahl gut trifft. Ich finde ihn ziemlich hintersinnig. Kaum je hat er deinen Namen erwähnt. Bitte verzeih mir, wenn ich zu vorwitzig war. Oder strafe mich wenigstens nicht damit, dass du mich nicht nach Pemberley einlädst. Deine sehr ergebene M. Gardiner.
Mr. Wickham!
Ich hoffe, ich habe Sie in Ihrem einsamen Spaziergang nicht gestört, liebe Schwägerin.
Das haben Sie ganz gewiss. Aber daraus folgt nicht unbedingt, dass die Störung unwillkommen ist.
Ich würde es sehr bedauern, wenn es so wäre. Wir beide haben uns doch immer gut verstanden. Und jetzt sind wir sogar mehr als Freunde. Zu meiner Überraschung habe ich letzten Monat Darcy in der Stadt gesehen. Wir sind uns mehrfach begegnet. Ich frage mich, was er wohl dort macht.
Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Mr. Burke vielleicht? Es muss schon etwas Außergewöhnliches sein, wenn es ihn um diese Jahreszeit dorthin führt.
Zweifellos. Sind Sie ihm begegnet, als Sie in Lambton waren? Ich meine, ich hätte so etwas von den Gardiners gehört.
Ja, er hat uns mit seiner Schwester bekannt gemacht.
Und, wie gefiel sie ihm?
Sehr.
Ja. Ich habe mir auch erzählen lassen, dass sie sich in den letzten ein, zwei Jahren sehr gemacht habe. Als ich sie zuletzt sah, war sie nicht allzu vielversprechend. Ich bin hocherfreut zu hören, dass sie ihnen gefiel. Ich hoffe, sie entwickelt sich gut.
Ganz bestimmt. Das schlimme Alter hat sie hinter sich. Hm.
Sind Sie bei dem Dorf Kimpton vorbeigekommen?
Soweit ich mich erinnere, nicht.
Ich erwähne es, weil dort die Pfarrstelle liegt, die mir versprochen war. Ein bezaubernder Ort, wunderschönes Pfarrhaus. Es wäre in jeder Hinsicht genau das Richtige für mich gewesen.
Hätten Sie denn Predigten schreiben wollen? Ich habe gehört, dass es eine Zeit gab, in der Ihnen das Predigtschmieden nicht so willkommen war, wie es jetzt offenbar wäre. Ja, dass Sie Ihre Entscheidung verkündet hätten, niemals in den geistlichen Stand einzutreten und dass die Angelegenheit auf andere Art geregelt worden sei.
Das haben Sie. Nun, auch das entbehrt nicht aller Grundlage. Sie werden sich erinnern, dass ich, als wir uns darüber unterhielten, darauf zu sprechen kam.
Kommen Sie, Mr. Wickham. Wir sind doch Schwager und Schwägerin. Wir wollen uns nicht über Vergangenes streiten. Ich hoffe, dass wir von nun an immer einer Meinung sind.
Elftes Kapitel. In dem Wickham und Lydia aus Longbourn abreisen und Mrs. Bennets Stimmung sich wieder aufhält, als sie erfährt, dass Mr. Bingley in Netherfield erwartet wird.
Gütiger Himmel, seht, Mr. Bingley kommt zu uns geritten. In Begleitung von Mr. Darcy. Nun, ein Freund von Mr. Bingley ist uns natürlich allzeit willkommen, aber ich muss sagen, ich kann den Kerl nicht ausstehen.
Jane warf Elizabeth einen überraschten und besorgten Blick zu. Meinen beiden Schwestern war reichlich unbehaglich zumute und sie wendeten sich mit Eifer wieder ihrer Handarbeit zu. Für Elizabeths Unbehagen gab es allerdings zudem noch Gründe, von denen Jane nichts ahnen konnte, denn sie hatte bisher nicht den Mut gehabt, ihr den Brief der Tante zu zeigen oder von dem Wandel in ihren Gefühlen zu sprechen.
Mrs. Bennet.
Es ist lange her, Mr. Bingley, dass Sie fortgegangen sind.
Das ist wahr. Es ist lange her.
Ich fürchtete ja fast schon, Sie kämen überhaupt nicht mehr zurück. Die Leute haben erzählt, Sie wollten das Haus an Michaeli ganz verlassen. Aber ich will doch hoffen, das ist nicht wahr. Vieles hat sich in der Gegend getan, seit Sie fortgegangen sind. Miss Lucas hat geheiratet und ist fortgezogen. Ebenso eine meiner Töchter. Sie haben wahrscheinlich davon gehört. Es ist wunderbar, wenn man weiß, dass man eine Tochter gut verheiratet hat. Obwohl es wirklich schwer für mich ist, Mr. Bingley, dass sie so weit in die Ferne musste. Sie und Mr. Wickham sind nach Newcastle gezogen, einem Ort hoch im Norden. Sein Regiment ist dort stationiert. Sie haben ja sicher auch gehört, dass er die Miliz verlassen hat und stattdessen ist er nun in der regulären Armee. Ein paar Freunde hat er ja, Gott sei Dank noch. Obwohl, vielleicht nicht so viele, wie er verdient.
Elizabeth, die wusste, dass dies auf Mr. Darcy gemünzt war, verging fast vor Scham. Doch ihre Qualen erfuhren ein gutes Maß an Linderung, als sie beobachtete, wie sehr Janes Schönheit das Feuer der Liebe bei ihrem alten Verehrer neu entfachte. Darcy hingegen wirkte ernst wie immer, als hätte es die Begegnung auf Pemberley nicht gegeben. Wenn Mr. Darcy nur gekommen war, um still, ernst und unbeteiligt zu sein, wieso war er dann überhaupt gekommen? Als sich die Herren zum Gehen anschickten, brachte Mutter die geplante Einladung zum Abendessen in Longbourn an. Und der Termin wurde in 3 Tagen festgelegt.
12. Kapitel. In dem in Longbourn eine große Gesellschaft zum Abendessen zusammenkommt und Elizabeth die Überzeugung gewinnt, dass Janes und Mr. Bingleys Glück so gut wie gemacht ist. Sie selbst jedoch keine Gelegenheit erhält zur erhofften Unterhaltung mit Mr. Darcy.
Ach, Lizzie, das war wirklich ein schöner Tag. Die Gesellschaft war gut gewählt, alle passten so schön zueinander. Ich hoffe, dass wir noch oft so zusammenkommen. Und du brauchst gar nicht so zu lächeln, Lizzie. Spar dir deine Hintergedanken. Du tust mir Unrecht. Ich versichere dir, ich weiß jetzt, wie ich eine Plauderei mit ihm als angenehmen und vernünftigen jungen Mann genießen kann, ohne dass ich gleich weitere Wünsche habe. So wie er sich jetzt gibt, bin ich vollkommen sicher, dass er mich nie erobern wollte. Er ist nur einfach mit besseren Umgangsformen gesegnet, von einem größeren Wunsch beseelt zu gefallen als jeder andere Mann.
Du bist grausam. Du willst mir verbieten zu lächeln und forderst mich doch die ganze Zeit dazu heraus.
Wie schwer es in manchen Fällen ist, jemanden dazu zu bringen, dass er einem glaubt.
Und wie unmöglich in anderen.
Gut. Aber warum willst du mir einreden, dass ich mehr empfinde, als ich sage?
Das ist eine Frage, auf die Antwort nicht leicht ist. Wir alle belehren gern andere, obwohl wir nur Dinge anbringen können, die das Wissen nicht wert sind. Verzeih mir.
Und wenn du weiter die Ahnungslose spielst, musst du es jemand anderem erzählen.
Dreizehntes Kapitel, in dem Mr. Bingley erneut auf einen Besuch in Longbourn vorbeischaut, allerdings allein, da Mr. Darcy abgereist ist nach London.
Mutter lud Mr. Bingley ein, zum Essen zu bleiben. Und am Abend war sie versucht, es so einzurichten, dass er und Shane allein waren. Elizabeth, die einen Brief zu schreiben hatte, ging zu diesem Zwecke bald nach dem Tee ins Frühstückszimmer. Und als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, sah sie Shane und Bingley am Kamin beisammenstehen, offenbar in ein ernstes Gespräch vertieft. Die Gesichter der beiden, als sie sich hastig umwandten und auseinanderfuhren, sagten alles. Bingley flüsterte Shane ein paar Worte zu und lief aus dem Zimmer.
Lizzie, es ist zu viel. Entschieden zu viel. Ich verdiene es nicht. Ach, warum kann ich alle Welt so glücklich sein? Ich muss sofort zu unserer Mutter. Ich will ihre Fürsorglichkeit nicht geringschätzen und auf keinen Fall will ich, dass sie es von jemand anderem erfährt als von mir. Er ist bereits zu Vater gegangen. Ach, Lizzie, wie schön, dass ich etwas zu erzählen habe, das meiner ganzen Familie so sehr zur Freude sein wird. Wie soll ich so viel Glück ertragen? Kannst du dir das vorstellen? Als er letzten November in die Stadt gefahren ist, da war er tatsächlich in mich verliebt. Und nur, weil er glaubte, dass ich mir nichts aus ihm mache, ist er nicht wieder hergekommen.
Da hat er sich ein klein wenig getäuscht. Aber wir wollen es seiner Bescheidenheit zuschreiben.
Es wurde ein außerordentlich glücklicher Abend. Die Gewissheit verlieh dem Antlitz von Jane einen so süßen und lieblichen Schimmer, dass sie schöner aussah denn je. Kitty rang sich ein Lächeln ab und hoffte, dass auch sie nun bald an der Reihe sein würde. Mutter konnte ihrer Einwilligung, ihren guten Wünschen gar nicht genug Ausdruck verleihen. Und als Vater sich zum Nachtessen zu uns gesellte, verrieten seine Stimme und sein ganzes Benehmen deutlich, wie durch und durch glücklich er war. Allerdings kam ihm kein einziges Wort dazu über die Lippen, bis Mr. Bingley sich zur Nacht verabschiedet hatte.
Jane, ich gratuliere dir. Du wirst eine sehr glückliche Frau.
Danke, Vater.
Du bist ein gutes Mädchen. Und der Gedanke, dass du so glücklich verheiratet sein wirst, das ist mir eine große Freude. Ich habe nicht im mindesten Zweifel, dass ihr beide sehr gut miteinander auskommen werdet. Im Wesen seid ihr euch durchaus ähnlich. Beide wollt ihr so gern gefällig sein, dass ihr nie einen Entschluss fassen werdet. Ihr seid so unbekümmert, dass jeder Dienstbote euch übers Ohr hauen wird. Und so großzügig, dass euer Einkommen euch nie reichen wird.
Das will ich nicht hoffen. Leichtsinn oder Achtlosigkeit in Geldangelegenheiten, das schien mir unverzeihlich.
Ihr Einkommen nicht reichen, mein lieber Mr. Bennet. Was redest du denn da? Er hat doch 4.000 oder 5.000 im Jahr, wahrscheinlich sogar noch mehr.
Ach, meine liebe, liebe Jane, was bin ich glücklich. Heute Nacht werde ich bestimmt kein Auge zu tun. Ich wusste doch, dass es so kommen wird. Immer habe ich gesagt, am Ende wird es so ausgehen. Wozu soll all deine Schönheit denn sonst gut sein?
Vierzehntes Kapitel, in dem Lady Catherine de Bourghs Kutsche in Longbourn vorfährt und ihre Ladyschaft darum bittet, dass Elizabeth ihr den Garten zeigt und das angrenzende Wäldchen.
Sie können sich zweifellos denken, Miss Bennet, was der Anlass meiner Fahrt hierher ist.
Da irren Sie sich, Ma'am. Mir ist keineswegs klar, welchem Umstand ich die Ehre Ihres Besuchs verdanke.
Miss Bennet, Sie sollten wissen, dass man mit mir keine Späße macht. Aber wie unaufrichtig Sie auch sein mögen, ich werde es Ihnen nicht gleich tun. Vor 2 Tagen erreichte mich eine höchst beunruhigende Nachricht. Ich erfuhr, nicht nur Ihre Schwester stehe im Begriff, eine überaus vorteilhafte Ehe einzugehen, sondern ebenso sei zu erwarten, dass Sie, dass Miss Elizabeth Bennet schon bald meinen Neffen heiraten werde. Meinen eigenen Neffen. Mr. Darcy. Und auch wenn ich ihn nie so sehr kränken würde, dergleichen überhaupt für möglich zu halten, entschloss ich mich, auf der Stelle hierher zu kommen und Ihnen in aller Deutlichkeit zu sagen, was ich davon halte.
Wenn Sie es für unmöglich hielten, dann wundere ich mich, dass Sie die Mühe einer so weiten Fahrt auf sich nehmen. Was, Euer Ladyschaft, wollten Sie damit bezwecken?
Ich bin hier, um zu fordern, dass Sie dieser Rede unverzüglich und mit Nachdruck widersprechen.
Ihr Besuch bei mir und meiner Familie in Longbourn wird den Gerüchten eher neue Nahrung liefern, wenn es solche Gerüchte denn tatsächlich gibt.
Wenn es sie gibt. Sie wollen also behaupten, Sie wüssten nichts davon.
Davon habe ich nie etwas gehört.
Ah, und können Sie auch versichern, dass es unbegründet ist?
Ich will nicht behaupten, dass meine Offenheit der Ihren ebenbürtig ist, Euer Ladyschaft. Sie können Fragen stellen, doch ich kann es vorziehen, sie nicht zu beantworten.
Das ist unerträglich, Miss Bennet. Ich bestehe auf eine Antwort. Hat Ihnen mein Neffe einen Heiratsantrag gemacht?
Sie selbst, Lady Catherine, haben es für unmöglich erklärt.
Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Damit wir uns recht verstehen. Diese Ehe, die zu erhoffen Sie sich erdreisten, kann niemals wahr werden. Mr. Darcy ist mit meiner Tochter verlobt. Nun? Was haben Sie darauf zu sagen?
Nur das eine. Dass Sie, wenn es so ist, doch keinen Grund haben können zu glauben, dass er mir einen Antrag macht.
Miss Bennet, das Verlöbnis zwischen den beiden ist von ganz eigener Art. Es war der Herzenswunsch seiner Mutter ebenso wie der meine. Haben Sie mich nicht sagen hören, dass er von Kindesbeinen an für seine Cousine bestimmt war?
Ja, und nicht zum ersten Mal. Aber was hat das mit mir zu tun? Wenn es keinen anderen Grund gegen eine Heirat zwischen mir und Ihrem Neffen gibt, werde ich mich bestimmt nicht davon abschrecken lassen, dass seine Mutter und seine Tante ihn als Ehemann von Mr. Burke sehen wollten. Sie haben beide ihr Möglichstes getan, indem sie die Heirat planten. Ob es dazu kommt, hängt von anderen ab. Doch wenn Mr. Darcy sich weder durch Ehre noch durch Gefühle an seine Cousine gebunden fühlt, warum sollte er dann keine andere Wahl treffen? Und wenn seine Wahl auf mich fällt, warum sollte ich ihn dann nicht erhören?
Sie störrisches, starrköpfiges Ding. Ich schäme mich für Sie. Sagen Sie mir jetzt klipp und klar, sind Sie mit ihm verlobt?
Nein, das bin ich nicht.
Und werden Sie mir versprechen, ein solches Verlöbnis niemals einzugehen?
Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Eure Ladyschaft, ich muss Sie nun bitten, mir mit dem Thema nicht weiter zur Last zu fallen.
Fünfzehntes Kapitel, in dem Elizabeth insgeheim einen verzweifelten Vorsatz fasst und Mr. Darcy in diesem Augenblick vielleicht dasselbe tut.
Statt dass Bingley, wie Elizabeth erwartet hatte, einen Entschuldigungsbrief von Darcy erhielt, brachte er seinen Freund schon wenige Tage nach Lady Catherines Besuch wieder mit nach Longbourn. Die Herren kamen früh und noch ehe Mutter Gelegenheit hatte, Mr. Darcy vom Besuch seiner Tante zu erzählen, schlug Bingley, der mit Jane allein sein wollte, einen gemeinsamen Spaziergang vor. Damit waren alle gern zufrieden. Und Jane und Bingley ließen die beiden anderen bald vorausgehen.
Mr. Darcy. Ich bin ein sehr selbstsüchtiges Geschöpf. Und um meinen eigenen Gefühlen Erleichterung zu verschaffen, will ich nicht darauf achten, wie sehr ich die Ihren womöglich dabei verletze. Aber ich muss Ihnen endlich für Ihre beispiellose Freundlichkeit gegenüber meiner Schwester danken. Seit ich davon erfahren habe, warte ich auf eine Gelegenheit, Ihnen zu sagen, wie dankbar ich dafür bin. Und wenn meine übrige Familie davon wüsste, könnte ich Ihnen gewiss auch in deren Namen danken.
Ich bedauere sehr, dass Sie von einer Angelegenheit Kenntnis erhalten haben, die Ihnen bei falschem Licht betrachtet leicht Anlass zu Verdruss sein konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so wenig auf Miss Gardiner verlassen kann.
Nein, Sie dürfen meiner Tante keinen Vorwurf machen. Es war Lydias Gedankenlosigkeit, durch die ich es erfahren habe. Lassen Sie mich Ihnen wieder und wieder im Namen meiner ganzen Familie danken für Ihre mitfühlende Großzügigkeit und dafür, dass Sie auf der Suche nach den beiden solche Mühen und solche Demütigungen auf sich genommen haben.
Wenn Sie mir unbedingt danken wollen, dann danken Sie mir um Ihrer selbst willen, dass der Wunsch, Sie glücklich zu sehen, meinen anderen Überlegungen Nachdruck verlieh, will ich nicht einmal versuchen zu bestreiten. Aber Ihre Familie schuldet mir nichts. So sehr ich Sie achte. Ich glaube, ich habe dabei nur an Sie gedacht. Sie sind zu aufrichtig, um mit mir zu spaßen. Wenn Ihre Einstellung noch die gleiche ist wie im vergangenen April, dann sagen Sie es mir ohne Umschweife. Meine Empfindungen und Wünsche haben sich nicht verändert. Doch ein Wort von Ihnen genügt, mich in diesem Punkt ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen.
Elisabeth, die genau spürte, wie beklommen Darcy in dieser überaus peinlichen Situation war, zwang sich sogleich zu einer Antwort und gab ihm, wenn auch ein wenig stockend, zu verstehen, ihre Einstellung habe sich seit dem besagten Tag so grundsätzlich verändert, dass sie seine Beteuerungen jetzt mit größter Dankbarkeit und Freude willkommen heiße. Die Antwort machte Darcy so glücklich, wie er es wohl in seinem ganzen Leben noch nicht gewesen war. Und er erklärte sich ihr mit so gefassten und gefühlvollen Worten, wie ein leidenschaftlich verliebter Mann sie ihm zustande bringt. Elisabeth erfuhr bald, dass sie ihr jetziges gutes Einvernehmen den Bemühungen seiner Tante zu verdanken hatten, die ihn auf dem Rückweg tatsächlich in London aufgesucht und mit ihrem Bericht, in dem sie ausführlich auf jedes Wort von Elisabeth einging, genau das Gegenteil bewirkt hatte.
Nun durfte ich hoffen, was zu hoffen ich bisher kaum gewagt hatte. Ich kannte ihre Art gut genug, um zu wissen, dass sie, hätten sie sich unwiderruflich gegen mich entschieden, Lady Catherine gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen hätten.
Ja, meine Offenheit kennen Sie tatsächlich gut genug, um mir so etwas zuzutrauen. Jemand, der Ihnen seine Meinung so unverblümt ins Gesicht gesagt hat, würde auch nicht davor zurückschrecken, Sie Ihrer gesamten Verwandtschaft zu verkünden.
Aber was haben Sie über mich gesagt, dass ich nicht verdient hatte? Zwar waren Ihre Anschuldigungen unbegründet, sie beruhten auf falschen Annahmen, aber mein damaliges Betragen Ihnen gegenüber war unverzeihlich. Ihren wohlverdienten Tadel werde ich nie vergessen. Hätten Sie sich eher wie ein Gentleman betragen, das waren Ihre Worte. Sie wissen nicht, wie sehr mich das getroffen hat. Obwohl es, wie ich zugeben muss, einige Zeit dauerte, bis ich einsah, wie berechtigt Ihre Kritik war. Sie hat mir eine Lektion erteilt. Anfangs hart, aber sehr zu meinem Nutzen. Ich kam zu Ihnen und zweifelte nicht daran, dass Sie mich erhören. Sie haben mir gezeigt, wie wenig all mein Hochmut dazu angetan war, einer Frau zu gefallen, die es wert war, dass man ihr gefiel.
Und Sie waren damals überzeugt, dass Sie mir gefallen würden?
Ja, das war ich tatsächlich. Was sagen Sie zu so viel Eitelkeit? Ich dachte, Sie wünschten sich meinen Antrag. Sie warteten geradezu darauf.
Dann muss ich etwas falsch gemacht haben. Aber nicht absichtlich, das versichere ich Ihnen. Es war nie meine Absicht, Sie zu täuschen, obwohl ich mich vielleicht manchmal von meinem Übermut verleiten lasse. Ich wage kaum zu fragen, was Sie von mir dachten, als wir uns auf Pemberley wiedersahen. Haben Sie es mir übel genommen, dass ich gekommen war?
Überhaupt nicht. Ich war überrascht. Und das war alles.
Aber Sie können nicht überraschter gewesen sein als ich über Ihre Zuvorkommenheit. Mein Gewissen sagte mir ja, dass ich keine große Höflichkeit verdiente. Und ich hatte offen gestanden nicht erwartet, dass ich mehr bekommen würde, als mir zustand.
Damals ging es mir darum, Ihnen mit aller Höflichkeit, die ich aufbieten konnte, zu zeigen, dass ich nicht so kleinlich war, Ihnen Vergangenes nachzutragen. Und ich hoffte, dass Sie mir vergeben und nicht mehr ganz so schlecht von mir denken würden, wenn ich Sie merken ließ, dass ich mir Ihren Tadel zu Herzen genommen hatte. Wie rasch sich Wünsche darüber hinaus einstellten, kann ich kaum sagen. Aber ich glaube, bin in der ersten halben Stunde nach unserer Begegnung.
Sechzehntes Kapitel, in dem die Hörerinnen und Hörer Zeuge werden, wie Elizabeth Jane ihr Herz ausschüttet.
Du machst Witze, Lizzie. Das kann nicht sein. Verlobt mit Mr. Darcy. Nein, nein, das lasse ich mir nicht erzählen. Ich weiß, dass es nicht wahr sein kann.
Das fängt ja gut an. Du warst meine einzige Hoffnung. Wenn du mir nicht glaubst, werden die anderen es bestimmt nicht tun. Aber es ist mir ernst. Er liebt mich noch immer und wir sind verlobt.
Das kann nicht sein, Lizzie. Ich weiß doch, wie sehr du ihn verabscheust.
Gar nichts weißt du. Das musst du alles vergessen. Mag sein, dass ich ihn nicht immer so geliebt habe wie jetzt, aber in solchen Fällen ist ein gutes Gedächtnis nur von übel. Ich selbst habe mich hiermit zum letzten Mal daran erinnert.
Lizzie, Ich gratuliere dir. Aber, Lizzie, tu alles andere, aber heirate nicht ohne Liebe. Bist du dir ganz sicher, dass du so viel empfindest, wie du solltest?
Oh, ja. Du denkst bestimmt, ich empfände mehr, als ich sollte, wenn ich dir alles erzähle.
Wie meinst du das?
Nun, ich muss gestehen, dass ich ihn mehr liebe als Bingley. Und jetzt bist du bestimmt böse auf mich.
Liebste Schwester, sei doch einmal ernst. Ich will vernünftig mit dir reden. Lass mich alles wissen, was ich wissen muss. Und zwar jetzt gleich.
Dann mach dich auf noch mehr Überraschungen gefasst. Denn ich will und muss dir nun nichts verschweigen.
Siebzehntes Kapitel, in dem Elizabeth über einen hochwillkommenen Vorschlag ihrer Mutter beinahe in lautes Lachen ausbrechen muss.
Ja, lieber Himmel, da kommt doch tatsächlich schon wieder dieser grässliche Mr. Darcy zusammen mit unserem lieben Bingley. Was denkt er sich dabei, uns immer mit seinen Besuchen zur Last zu fallen? Ich hatte geglaubt, dass er auf die Jagd geht oder so etwas. Nicht, dass er die ganze Zeit hier herumsitzt. Was machen wir nun mit ihm? Lizzie, es tut mir wirklich leid, dass du dich schon wieder ganz allein mit diesem grässlichen Mann abmühen musst. Aber es geschieht ja nur Jane zuliebe.
Auf dem Spaziergang kamen Elizabeth und Darcy überein, dass er im Laufe des Abends bei Vater um ihre Hand anhalten sollte. Mit unserer Mutter wollte Elizabeth selbst sprechen, denn sie wusste nicht, wie sie die Nachricht aufnehmen würde. Am Abend, nachdem Vater sich in die Bibliothek zurückgezogen hatte, erhob Mr. Darcy sich ebenfalls und ging ihm nach. Elizabeth verfolgte es mit größter Erregung und saß bekümmert da, bis Mr. Darcy zurückkehrte. Als sie ihn ansah, verschaffte sein Lächeln ihr immerhin ein wenig Erleichterung und sie begab sich sofort in die Bibliothek.
Lizzie, was machst du für Sachen? Bist du vom Sinn, diesen Mann zu erhören? Sicher, er ist reich. Du wirst mehr schöne Kleider und vornehmere Kutschen haben als Jane. Aber macht dich das glücklich?
Hast du andere Einwände als deine Sorge, ich liebte ihn nicht?
Ja, keinen einzigen. Wir alle wissen, dass er ein stolzer, unfreundlicher Mann ist. Aber das hat nichts zu sagen, wenn du ihn wirklich magst.
Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Sein Stolz hat nichts Ungebührliches. Er ist durch und durch liebenswürdig. Du weißt gar nicht, wie er in Wirklichkeit ist. Bitte tu mir nicht weh, indem du so von ihm sprichst.
Lizzie, ich habe ihm meine Einwilligung gegeben. Ich würde ja ohnehin gar nicht wagen, einem Mann wie ihm etwas abzuschlagen. Ich gebe sie nun auch dir. Wenn du entschlossen bist, ihn zu heiraten, aber ich rate dir, denke noch einmal gründlich darüber nach. Ich weiß, wie du bist, Lizzie. Ich weiß, dass du weder glücklich sein, noch dir anständig vorkommen wirst, wenn du deinen Ehemann nicht wirklich achten, wenn du nicht zu ihm aufblicken kannst. Deine lebhafte Art würde dir in einer ungleichen Ehe zum Verhängnis, mein Kind. Erspare mir den Kummer, mit ansehen zu müssen, dass du deinen Gefährten nicht achten kannst.
Elisabeth, noch aufgewühlter als zuvor, antwortete ernst und feierlich. Und erst nachdem sie Vater erklärte, wie sich ihre Meinung über Darcy nach und nach gewandelt hatte, ihm eindringlich versicherte, dass seine Liebe zu ihr nicht die Laune eines Augenblicks sei, sondern vielen Monaten der Ungewissheit getrotzt habe, bezwang sie Vaters Zweifel und versöhnte ihn mit ihrer Wahl. Um den günstigen Eindruck vollkommen zu machen, erzählte sie ihm, was Mr. Darcy aus freien Stücken für Lydia getan hatte.
Also, das ist wirklich ein Abend voller Wunder. Dann ist das alles also Darcys Werk? Er hat dafür gesorgt, dass sie heiraten, hat das Geld gegeben, die Schulden des Burschen bezahlt und ihm das Offizierspatent verschafft.
Ja.
Ja, umso besser. Das erspart mir eine Menge Ärger und Ausgaben. Wenn dein Onkel das alles bewerkstelligt hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, es ihm zurückzuzahlen. Und ich hätte es auch getan. Aber ein so leidenschaftlicher junger Verehrer hat natürlich seinen eigenen Kopf. Ich werde ihm morgen anbieten, ihm alles zu erstatten. Er wird sich mit aller Kraft sträuben und mir versichern, wie sehr er dich liebt. Ja, und damit ist die Angelegenheit erledigt. Sollten weitere junge Männer vorstellig werden, die um Mary oder Kitty anhalten wollen, schick sie her. Jetzt bin ich gerade in der Stimmung.
Achtzehntes Kapitel. In dem Elizabeths übermütiger Witz zurückkehrt und sie von Mr. Darcy wissen möchte, wie er sich je in sie habe verlieben können.
Meiner Schönheit hattest du vom ersten Augenblick an widerstanden. Und was meine Manieren angeht, ich habe mich sehr unhöflich betragen, wenn nicht Schlimmeres. Alles, was ich gesagt habe, war darauf aus, dich zu verletzen. Sei ehrlich. War es meine Dreistigkeit, die dich beeindruckt hat?
Es war dein sprühender Witz.
Ja, nenn es nur Dreistigkeit. Viel fehlte jedenfalls nicht dazu. Es war nämlich so. Du hattest die Höflichkeiten, die Liebdienerei, die beflissene Aufmerksamkeit satt. Ah. Die Frauen, die mit jedem Wort, jedem Blick, jedem Gedanken nur darauf anlegten, sich bei dir einzuschmeicheln, von denen hattest du genug. Ich bin dir aufgefallen. Ich habe dich gereizt, weil ich so anders war. Und im Grunde deines Herzens hast du die Menschen verachtet, die dich so beflissen hofierten. So. Hm. Jetzt habe ich dir die Mühe erspart, selbst eine Erklärung zu liefern. Und ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, finde ich die meine durch und durch vernünftig. Natürlich kennst du meine guten Seiten nicht, aber wer denkt schon an so etwas, wenn er sich verliebt?
War es kein guter Zug an dir, dass du dich so liebevoll um Jane gekümmert hast, als sie krank in Netherfield lag?
Ach, die liebe, liebe Jane. Wer hätte das nicht für sie getan? Aber mach eine Tugend draus unbedingt. Meine guten Eigenschaften fallen jetzt in deine Zuständigkeit. Und es ist deine Pflicht, sie nach Kräften zu loben. Und als Dank dafür ist es an mir, dich bei jeder Gelegenheit zu necken und mit dir zu zanken. Ich will gleich damit anfangen und fragen, warum du so lange gezögert hast, ehe du endlich mit der Sprache herauskamst. Wieso bist du mir ausgewichen, als du wieder zu Besuch auf Longbourn warst und auch später beim Essen?
Weil du ernst und schweigsam warst und mich kein bisschen ermutigt hast.
Ja, aber ich war verlegen.
Das war ich auch.
Ja, trotzdem hättest du beim Essen mehr mit mir reden können.
Ein Mann, dem es weniger wichtig gewesen wäre, hätte das vielleicht getan.
Was für ein Pech, dass du nie um eine vernünftige Antwort verlegen bist und ich so vernünftig bin, es zuzugeben. Aber jetzt sag mir, warum bist du nach Netherfield gekommen? Nur um nach Longbourn zu reiten und dort verlegen zu sein? Oder hattest du ernsthafte Absichten?
Meine wahre Absicht war es, dich zu sehen und mir, wenn möglich, ein Urteil zu bilden, ob ich hoffen durfte, dass du mich eines Tages liebst. Der offizielle Zweck oder der, zu dem ich mich bekannte, war herauszufinden, ob deine Schwester nach wie vor etwas für Bingley empfand. Und wenn ja, ihm das Geständnis zu machen, das ich seither gemacht habe.
Wirst du es je wagen, Lady Catherine mitzuteilen, was ihr bevorsteht?
Es wird mir eher an Zeit als an Mut mangeln, Elizabeth. Aber es muss getan werden. Und wenn du mir ein Blatt Papier gibst, dann tue ich es jetzt gleich.
19. Kapitel. In dem Mrs. Bennet an dem Tag, an dem sie ihre beiden wohlgeratensten Töchter hergeben muss, im Mutterglück schwelgt.
Ich wünschte, um unserer Familie willen, ich könnte sagen, dass der sich erfüllende Herzenswunsch unserer Mutter, so viele ihrer Töchter verheiratet zu sehen, auch noch die schöne Wirkung gezeigt hätte, für den Rest ihres Lebens eine vernünftige und liebenswerte Ehefrau aus ihr zu machen. Aber vielleicht ist es sogar ein Segen für Vater, der häusliches Glück in so ungewohnter Form wohl gar nicht zu schätzen weiß, dass Mutter es immer noch dann und wann mit den Nerven hat und immer noch allzeit dummes Zeug redet. Vater vermisst Elizabeth außerordentlich. Seine Liebe zu ihr sorgt dafür, dass er öfter das Haus verlässt, als dies je ein anderer Grund hätte bewirken können. Mit Begeisterung reist er nach Pemberley gerade dann, wenn sie dort am wenigsten mit ihm rechnen. Bingley und Jane blieben nur ein weiteres Jahr in Netherfield. Eine so große Nähe zu Mutter und den Verwandten in Meryton schien nun nicht einmal mehr seinem wohlwollenden Wesen und ihrer Herzensgüte erstrebenswert. Der Lieblingswunsch von Bingleys Schwestern ging in Erfüllung. Er erwarb ein Anwesen in einer Nachbargrafschaft von Derbyshire und ganz abgesehen von allen anderen Quellen des Glücks wohnen Jane und Elizabeth nur noch 30 Meilen voneinander entfernt. Kitty kommt es sehr zugute, dass sie fortan die meiste Zeit abwechselnd bei ihren beiden großen Schwestern verbringt. In deren Gesellschaft macht sie große Fortschritte und es wird eine weniger reizbare, weniger einfältige und weniger langweilige junge Frau aus ihr. Was Wickham und Lydia betrifft, so konnte die Heirat ihrer Schwestern ihr Wesen nicht ändern. Er trägt es mit Gelassenheit, dass Elizabeth nun auch noch all das über seine Undankbarkeit und seine Verstellung erfahren wird, was ihr bisher unentdeckt geblieben ist. Dennoch gibt er die Hoffnung nicht auf, dass Darcy sich vielleicht doch bewegen lässt, ihm zu seinem Glück zu verhelfen. Miss Bingley war zutiefst gekränkt von Darcys Heirat. Doch da sie nicht riskieren wollte, ihr Gastrecht auf Pemberley zu verwirken, begrub sie ihre Feindseligkeit und ist nun gegenüber Darcy beinahe so aufmerksam wie zuvor und holt bei Elizabeth alles an Höflichkeit nach, was sie bisher versäumt hat. Georgiana wohnt nun ganz auf Pemberley und die Freundschaft zwischen den Schwiegerinnen gedeiht genau so, wie Darcy es sich erhofft hat. Lady Catherine empörte sich über die Heirat ihres Neffen außerordentlich. Und da sie auf dem Brief, in dem er ihr seine Verlobung angezeigt hatte, in der ihrer eigenen freimütigen Art antwortete, war für einige Zeit sämtlicher Umgang zwischen ihnen zum Erliegen gekommen. Doch nach einer Weile ließ Darcy sich von Elizabeth dazu bewegen, über die Kränkung hinwegzusehen und bemühte sich um eine Versöhnung. Und nachdem sich seine Tante noch eine Weile gesträubt hatte, ließ sie sich dazu herab, nach Pemberley zu kommen. Mit den Gardiners verstehen sie sich allzeit prächtig. Darcy und Elizabeth haben sie von Herzen gern. Und beide vergessen nie ihre große Dankbarkeit gegenüber denen, die, indem sie Elizabeth mit nach Derbyshire nahmen, das Band ihres Glücks knüpften. Ich bin die einzige Tochter, die zu Hause geblieben ist. Und mein Streben nach höherer Bildung leidet notgedrungen darunter, dass unsere Mutter schlichtweg außerstande ist, allein zu bleiben.
Mary! Mary! Wie lange soll ich denn noch warten?
Gleich, Mutter. Gleich.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Aus dem Englischen von Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Drittes Buch. Die Rollen und ihre SprecherInnen. Elizabeth, Maeve Metelka. Mr. Darcy, Alexander Fehling. Mary, Marie-Louise Stockinger. Jane, Jule Böwe. Lydia, Hannah Plass, Mrs. Bennet, Dagmar Manzel, Mr. Bennet, Josef Ostendorf, Mr. Collins, Marek Harloff, Mr. Wickham, Sebastian Blomberg, Lady Catherine, Astrid Meyerfeld, Mrs. Gardner, Katharina Schüttler, Mr. Gardner, Pascal Lalo, Mr. Bingley, Sebastian Urzundowski, Mrs. Reynolds, Eva Weißenborn, Dina, Kai Green und als Miss Austen, Anne Schwarz. Klavier, Murat Parlak. Kontrabass, Simon Backhaus. Oboe, Michael Höfele. Violine, Peter Zelianka. Violoncello, Ulrich Horn. Gesang, Claudia Graue, Maeve Metelka und Hanna Plass. Musikproduktion, Philipp Knob, Lisa Harnest und Lutz Keller. Regieassistenz, Melina von Gagern. Ton und Technik der Gesamtproduktion, Jean Chimchak. Komposition Murat Parlak. Hörspielbearbeitung und Regie Kai Green. Produktion Hessischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur und der Hörverlag 2022.
Jane Austen hat im Jahr 2025 ihren 250. Geburtstag gefeiert, ein Jane Austen Jubiläumsjahr. Und ihr findet in unserer Deutschlandfunk-App im Rahmen dieses Jubiläums zahlreiche Porträts von Jane Austen und auch Diskussionen zu ihren Romanen und warum sie bis heute so eine Strahlkraft besitzen. Einfach nach Jane Austen suchen in der Deutschlandfunk-App.